إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وصلوات ربي عليه. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, einzig und ohne Teilhaber. Ihm gehört die Schöpfung und ihm gebührt jegliches Lob. Und er gibt das Leben und er nimmt es. Und er selbst ist lebendig, unsterblich und zu allem fähig. Er haben, wer ist, spricht in seinen weisen Ayat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amaloon. Wa la takoonu kal ladhina nasu allaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqoon. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. Oh ihr, die ihr den Iman erlangt habt, bleibt Allah gegenüber ehrfürchtig. Und ein jeder Mensch soll schauen, was er für morgen vorausschickt. Und bleibt Allah gegenüber ehrfürchtig, denn Allah ist all dessen, was ihr tut, völlig gewahr. Und seid nicht wie jene, die Allah vergessen und die er deshalb sich selbst vergessen lässt. Es sind sie, die wahrhaften Sünder. Nicht gleich sind die Bewohner des Höllenfeuers und die Bewohner des Paradieses. Die Bewohner des Paradieses, es sind sie, die siegen werden. Und ich bezeuge, dass unser Anführer, wie auch unser Vorbild und unser Anführer und uns zur Rechtleitung führender, Mohammed, der Gesandte Allahs, ist. Und Allah segne ihn, seine Familie und seine Gefährten und jeden, der sich an seine Rechtleitung und Tradition hält, und halten wird bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Ayyuhal Muslimun, ya Ibadallah, ihr Muslime, ihr Anbeter Allahs, meine lieben Geschwister. Vor circa 1445 Jahren war die gesamte muslimische Umma auf eine Minderheit an Menschen begrenzt, welche in Mekka gelebt haben, zum Großteil. Und diese Minderheit war so unterdrückt, nicht nur darin, wie sie ihren Dien auslebt, sondern in allen Belangen des Lebens so unterdrückt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Allah der Erhabene selbst, nicht nur die Erlaubnis gab, sondern den Befehl gab, dass diese Gemeinschaft an Muslimen sich einen neuen Ort sucht, an dem sie ihr Leben weiterführen wird und an dem sie dann ihren Dien richtig praktizieren und ausleben soll. Und so kam es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahs Friede und Segen seien auf ihm, ebenfalls ausgewandert ist, aber er bekam nochmal einen gesonderten Befehl und er war einer der Letzten, die ausgewandert sind. Und so kam es zu einer traurigen Situation, in welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich noch beim Verlassen von Mekka zurückgewandt hat, blickend auf Mekka und gesagt hat, bei Allah, er schwört, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das nicht, weil er ist der Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der immer die Wahrheit spricht. Er sagt das nur, um zu bekräftigen, wie sehr er es meint. Und so hat er gesagt, bei Allah, du bist der liebste Ort für Allah und für mich. Yani bei Allah ist Mekka sowieso der heiligste Ort auf dieser Welt. Aber für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er Allahs Lieblingsgeschöpf ist, wahrscheinlich ist diese Liebe schon sowieso in sein Herz gelegt worden. Aber auch so für ihn war das eine geliebte Heimat, die er nicht verlassen will. Und so hat er gesagt, bei Allah, du bist der liebste Ort für Allah und für mich. Und hätten mich deine Bewohner nicht gezwungen, dich zu verlassen, ich hätte dich nicht verlassen. Das heißt, es ist keineswegs so, dass der Prophet und die Gefährten, radiallahu anhum, Allah habe wohlgefallen an ihnen, Mekka fröhlich verlassen haben. Vielleicht fröhlich, weil sie sich dachten, nicht mehr unterdrückt zu werden. Aber es war schon ein großer Schmerz. Und darüber hinaus, dass sie dass sie diesen Schmerz empfunden haben, dass sie ihre Heimat verlassen, haben sie eigentlich auch viel mehr geopfert. Denn sie haben in einer Stammesgesellschaft gelebt, wo der Stamm das Wichtigste war. Es hat niemanden interessiert, ob du aus der gleichen Straße kommst oder aus derselben Stadt oder dieselbe Sprache sprichst. Das Wichtigste war, ob man das gleiche Blut teilt oder nicht. Und so haben die Muslime auch ihren Schutz geopfert für den Dien. In Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und diesem Befehl, dass sie einen neuen Ort suchen sollen, wo sie ihren Dien ausleben und praktizieren können. Und nicht nur das, sondern sie haben auch natürlich auch ihre finanzielle und wirtschaftliche Existenz aufgegeben. Und viele andere Vorteile und Privilegien, die man hat, wenn man an seinem Wohnort lebt, wo man schon geboren ist und lange gelebt hat. Und so kann man sie natürlich für uns heute vergleichen mit Flüchtlingen. Ja? Es waren religiös verfolgte Menschen. Und darin steckt ein gewaltiges Zeichen. Die Sira ist ja voller Lehren für uns. Und darin steckt ein gewaltiges Zeichen für uns Muslime, wie wichtig der Stellenwert des Auslebens und des Praktizierens unseres Dienstes ist. Wenn wir uns vergleichen mit diesen Menschen, was die alles geopfert haben, finden wir leider in unseren Reihen häufige Beispiele dafür von Muslimen, die alleine nur ein Problem damit haben, die werden gar nicht unterdrückt oder so, sondern die haben alleine nur ein Problem, dass sie das unangenehme Gefühl vermeiden wollen, dass sie zum Chef gehen und sagen, hey, kann man wegen Freitagsgebet was machen, einrichten von der Pause her. Oder wegen den 5 Gebeten allgemein am Tag, die man während der Arbeit dann beten muss, einen Teil davon. Alleine nur das unangenehme Gefühl ist für uns schon eine extreme Hürde, während Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt, wie wichtig der Dien ist, indem er uns zeigt, dass die Muslime, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet selbst alles eigentlich geopfert haben, was sie hatten in dieser Welt, damit sie den Dien an einem neuen Ort von vorne praktizieren können und komplett ausleben können. Und wir finden endlos Beispiele, wo wir zugunsten der weltlichen Anlässe auf den Dien verzichten. Unser Dien ist flexibel. Das heißt nicht, dass wir jetzt, weil es gibt im Gegenzug dazu holzige Muslime, die übertreiben und wegen Sachen, wo der Dien einen Freiraum lässt, dann ihr Leben kaputt machen. Das sollte man auch nicht. Aber in diesen unverhandelbaren Punkten, da müssen wir schon mehr Opferbereitschaft zeigen für den Dien. Und es war nicht mal so, dass das eine freiwillige Sache war, für die Muslime auszuwandern oder nicht, weil sie ihren Dien nicht ausleben konnten. Sondern es war Pflicht für die Gefährten und für die Muslime, bis zu dem Zeitpunkt, wo Mekka zurückerobert wurde, dass die Muslime auswandern müssen zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es hieß, man wandert aus zu Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das, damit wir auch verstehen, was für eine Symbolik dahinter steckt. So musste man sich damals als angehender Muslim also entscheiden, ob man ein Mensch bleibt, der unterdrückt ist und seinen Dien nicht richtig auslebt und den Befehl Allahs ignoriert, oder ob man sich für Allah und den Erhabenen und seinen Propheten entscheidet und die Hijra vollzieht und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und Allah auswandert, um seinen Dien komplett ausleben zu können. Und das war eine Pflicht und eine so wichtige Pflicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch darauf beharrt hat und uns verdeutlicht hat, dass die Absicht dahinter genauso wichtig ist. Und so hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass die Hijra, dass man aus verschiedenen Gründen die Hijra vollziehen kann. Und dass die Hijra aus einem Grund vollzogen werden kann, weil man zu Allah und den Erhabenen auswandert. Und das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala dann auch so gewertet. Oder man kann sie auch aufgrund von einem Dunya-Anlass, einem weltlichen Anlass oder sogar für eine Frau vollziehen. Denn es gab tatsächlich einen Fall, wo ein Mann ausgewandert ist von Mekka nach Medina, weil seine große Liebe eine Muslime war, die nach Medina ausgewandert ist von Mekka aus. Und so ist seine Hijra war dann gewertet als eine Hijra, die nicht zu Allah und seinem Propheten war, sondern nur wegen dieser Frau, und so wird sie bei Allah subhanahu wa ta'ala auch gewertet. Das heißt, das ist so ein wichtiges Thema, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch auf die Absicht eingegangen ist. Und es ist so ein wichtiges Thema, dem wir gedenken in diesen Tagen, aus einem Grund, weil nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, Zur Zeit des großen Khalifa Umar, radiallahu anhu, Allah habe Wohlgefallen an ihm, als die Muslime sich Gedanken gemacht haben, wie sie denn ihre Zeitrechnung gestalten werden und was sie als Anlass nehmen, um diese Stunde Null, um dieses Jahr X festzumachen, von der die muslimische Zeitrechnung beginnen soll, hatten sie mehrere Optionen zur Verfügung. Sie hätten sich genauso, und er stand zur Debatte, entscheiden können, wie die Christen, dass man die Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam als das Jahr Null nimmt. Oder dass sie das Jahr nehmen, wo der Prophet zum Propheten wurde, sallallahu alaihi wasallam. Aber von all den Optionen haben sie die Hijra gewählt. Unglaublich. Genau das Jahr der Hijra war für sie das einer der größten Schlüsselmomente in der Geschichte des Islams und der muslimischen Umma, sodass sie gesagt haben, das ist das Jahr, was wir als Jahr Null nehmen. Damit sie uns zeigen, wie wichtig diese Bedeutung ist, dass der Muslim sich zu Allah, den Erhabenen, und seinen Propheten bewegt und dafür auch in Kauf nimmt, dass er weltliche Sachen aufgibt, große weltliche Vorteile aufgibt und große Nachteile, erst einmal oberflächlich gesehene Nachteile. Denn am Ende regelt das Allah subhanahu wa ta'ala, und der Muslim wird auch nur glücklich und nachhaltig glücklich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm dabei unterstützt und er dafür natürlich seine Anbetung richtig stellt. Und das zeigt uns, dass die Hijra, die Gelehrten sagen, gut, bis als Mekka erobert wurde, wurde das Tor der Hijra in dem ersten Sinne, dass man von Mekka nach Medina auswandert, das wurde geschlossen. Aber die Gelehrten sagen trotzdem, dass ein Tor von der Hijra noch offen geblieben ist. Und das ist das Tor, was bis zum Tag des jüngsten Gerichts offen ist. Das Tor, durch welches wir schreiten müssen. Und das ist unsere Hijra für jeden Einzelnen von uns. Nämlich, dass man sich aktiv zu Allah, den Erhabenen und seinen Propheten bewegt. Dass man von dem Ungehorsam gegenüber Allah zum Gehorsam die Hijra macht. Dass man sich von der eigenen Laune, dass man sich seinen Dien selber zurechtbastelt, wie es einem selbst gefällt. Nein, dass man dazu auswandert, zu der Lebensweise des Propheten und seiner Tradition, sallallahu alaihi wasallam. Und dass man von der Sünde zur Taube auswandert, zur Reue und bereut. Und dieses Tor ist offen, meine lieben Geschwister. Und an diesen Tagen, in denen wieder ein neues Jahr begonnen hat, nach der muslimischen Zeitrechnung, welches sich nach dieser Hijra, nach der Hijra und dieser Bedeutung richtet, ist es absolut angebracht, dass wir uns wieder Gedanken machen und schauen, wie sehr wir uns zu Allah bewegen oder wie sehr wir uns einfach nur festgesetzt haben oder sogar zurückgehen und warten, dass Allah subhanahu wa ta'ala hinter uns herkommt, was nicht passieren wird, und so werden wir nicht erfolgreich werden. Meine lieben Geschwister, der Prophet lehrt uns, dass am Freitag eine Stunde gibt, zu der kein Dua unbeantwortet bleibt. So hoffen wir, dass wir genau diese Stunde treffen. Bitten Allah den Erhabenen, vor allem um Vergebung. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawza al-mustaghfirin, astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Meine Geschwister, es bringt nichts, und das wissen wir doch alle selbst, wenn man eine Krankheit hat und man geht zum Arzt und der Arzt zeigt einem die Therapie auf und man ist völlig begeistert von dieser Therapie und geht danach raus und erzählt allen Menschen da draußen, wie schön diese Therapie und dieses Medikament ist, was der Arzt einem empfohlen hat, und wie hoch die Erfolgschancen davon sind, etc. etc. Es bringt nichts, wenn man nur darüber redet und die Medizin nicht einnimmt. Da wird man nicht gesund. Und genauso ist es mit dem Dien. Wenn wir ihn immer nur, wir Muslime reden gern über ihn, wir feiern unseren Dien und preisen ihn vor allen Menschen und sagen, was für einen schönen Dien uns Allah subhanahu wa ta'ala geschenkt hat, und hören uns die Khutbas immer völlig fasziniert und motiviert an, aber am Ende setzen wir wenig davon um, und so bringt das nichts für uns. Und so werden wir auch nicht erfolgreich in der Akhira und auch nicht in der Dunya, weil, wie gesagt, in der Dunya kommt der Erfolg für den Anbeter Allahs. Der nachhaltige Erfolg auch nur durch die gerade Stellung der Anbetung Allahs. Und einer der größten Gelehrten von unserer Zeit, Rat ibn Nabilsi, Allah segne ihn, ein großer Scheich, hat darüber hinaus noch ein interessanteres Beispiel genommen, nämlich er hat auch gesagt, dass diejenigen, die im Dunkeln arbeiten, jemand, der im Dunkeln arbeitet, immer noch mehr erreichen kann, als jemand, der im Licht steht. Und was er damit gemeint hat, ist, ein Muslim ist jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat, der erleuchtet hat, der zumindest verstanden hat, was Sache ist in dieser Welt. Aber wenn dieser Mensch steht und nicht diesen Dien praktiziert, dann steht er nur und bewegt sich nicht vorwärts. Während ein Mensch, der ein Nicht-Muslim ist, der dieses Wissen nicht hat, der nicht erleuchtet wurde, der nicht recht geleitet wurde, im Dunkeln aber arbeitet, wie ein Kafir, jemand, der Allah leugnet und der nur Schlechtes für diese Welt will, der kann immer noch mehr reißen in dieser Welt, als ein Muslim, der nur steht und nichts macht. Und deswegen sagt uns dieser Scheich, dass wir das zum Anlass nehmen sollen, dass wir eben verstehen sollen, dass wir aus der Hijra, welcher wir in diesen Tagen gedenken, diese Lehre auch herausziehen sollen und uns wieder selber packen und motivieren sollen, wieder uns mehr Richtung Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bewegen. Das funktioniert alles nur, indem wir unsere Einstellung ändern, indem wir unseren Iman wieder aufbauen, indem wir unsere Anbetung Allahs, unsere Rituelle wieder verbessern und intensivieren, indem wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wieder so führen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich das wünscht. Weil die Ibadah, die Anbetung Allahs ist zum Teil rituell, aber die andere Seite der Medaille ist, wie man mit den Menschen umgeht, wie man diese Welt aufbaut, was für Taten wir verrichten. Das ist die 5 Säulen des Islams, sind Säulen, auf denen dann das Fundament kommt, was der andere Teil der Anbetung ist, nämlich was für Taten wir in dieser Welt hinterlassen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedeutung nochmal unterstrichen, indem er uns gesagt hat, der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge die Muslime sicher sind. Das damit er uns zeigt, wie wichtig es ist, was wir ständig sagen, was wir in gemütlichen Runden einfach so rauslassen von uns, was aber bei Allah viel wiegt. Der Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge die Muslime sicher sind. Und der Auswanderer, derjenige, der die Hijra macht, ist derjenige, welcher das meidet, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Um uns zu zeigen, das Tor zur Hijra zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten ist noch offen, dadurch, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam leisten und den Lifestyle leben, den Allah subhanahu wa ta'ala sich für uns gewünscht hat. Deswegen lasst uns, meine lieben Geschwister, die Hijra und dieses neue muslimische Jahr dazu zu Anlass nehmen, uns wieder zu motivieren, wieder daran zu arbeiten und uns wieder Richtung Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten zu bewegen. Ja Allah, wir loben und danken dir für all deine Wohltaten. Du bist der Großzügigste. Ja Allah, vergib uns und unseren Eltern und allen Muslimen, den Lebendigen und den Toten, alle Sünden. Du bist der Tawwab al-Rahim. Ja Allah, wir loben dich dafür, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in den schwierigsten Zeiten durchgeholfen hast und die Ummah gerettet hast, ja Rabbal Alamin. Ja Allah, wir loben dich dafür, dass du uns diese islamische Lebensweise geschenkt hast und sie erhalten hast für uns bis heute, ja Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, lass uns von diesen Menschen sein, welche stets auswandernd zu dir sind und welche Durchreisende sind auf der Reise zu dir, ja Allah, und am Tag des Gerichts in dein höchstes Paradies eintreten dürfen, in der Nachbarschaft des Propheten. Ja Allah, wir sind Unwissende, so bring uns Wissen bei, was nützlich ist. Und mach uns das Wissen, was du uns beibringst, nützlich. Du bist der Fähige dazu. Ja Allah, du der Dankbarste und Großzügigste bist, bring uns bei, wie wir für dein höchstes Paradies handeln. Und lass uns so handeln. Und mach es einfach für uns, denn wenn du willst, ist auch die Trauer einfach. Ja Rabbal Alamin. Ja Allah, gib uns einen Teil der Furcht, welcher zwischen uns und der Ungehorsamkeit gegenüber dir trennt. Und gib uns einen Teil des Gehorsams, welcher uns in dein höchstes Paradies verhilft. Und gib uns einen Teil des Imans, welcher uns die Katastrophen des Lebens erträglich macht. Ja Allah, unser geliebter Schöpfer, lass uns an diesem Tag keine Sünde, welche du uns nicht vergibst. Und keine Sorge, welche du uns nicht löst. Und keine Schuld, welche du uns nicht begleist. Und keinen der toten Muslime, welchen du dir nicht erbarmst. Und keinen Kranken der kranken Muslime, welchen du nicht heilst. Und keinen der unterdrückten Muslime, welchen du nicht unterstützt und zum Siege verhilfst. Und keinen Irregeleiteten, welchen du nicht recht leitest. Und keinen wissenssuchenden Studenten oder Schüler, welchen nicht zu einem Guten verhilfst. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salam.